Lese den Predigttext, er steht im ersten Buch Mose, Kapitel 50, der Vers 15 und die folgenden. Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sprachen: Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen: Dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach: So sollt ihr zu Josef sagen: Vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Aber Josef weinte, als man ihm solches sagte. Und seine Brüder gingen selbst hin und fielen vor ihm nieder und sprachen: Siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedacht es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ein Mann hatte 12 Söhne: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar und Sebulon, Dan und Naphtali, Gad und Asser, Josef und Benjamin. Der Mann hieß Jakob und seine Lebensgeschichte lief auf keinem geraden Weg. Genau genommen muss man sagen, dass bereits Jakob, der später den Namen Israel erhält, eigentlich immer etwas Halbseidenes hatte. Er hatte wirklich gute und von Herzen fromme Phasen in seinem Leben, aber er hatte auch so eine Tendenz, an der Familiengeschichte herumzubiegen, Dinge zu tun, die nicht wirklich gut waren, und die traditionelle Ordnung seiner Zeit auf eine Weise zu umgehen, die Hass und Bosheit hervorgebracht hat. Sein Bruder Esau hat ihn so sehr gehasst, dass er ihn töten wollte. Und menschlich war das nicht mal unverständlich. Und diese Geschichte, die sich mit seinem Bruder schon nicht gut entwickelt hatte, hat Jakob, das muss man leider sagen, in seine Familie, in die Gruppe seiner 12 Söhne hineingetragen. Josef, der Zweitjüngste, wird vom Vater wirklich ungut so bevorzugt. Der Vater weckt in dem Sohn Gefühle, die sich in den Brüderkreis unangenehm hineintragen. Und es wirkt irgendwie nicht gut und gesund, was da passiert. Und die Brüder, die 11, reagieren auch auf eine ungesunde und unschöne Weise, das muss man sagen. Jakob ist ein mäßiger Vater. Er beachtet das Einmaleins der Elternschaft nicht, bevorzuge keins deiner Kinder allzu offensichtlich. Es kann natürlich immer mal passieren, alle, die Kinder haben, wissen das, dass ein Elternteil einem Kind vielleicht in einer Phase eher zugetan ist. Gut, wenn das nicht immer so ist, aber manchmal passiert das. Das ist normal. Aber Eltern, die gesund reagieren, wissen das und gleichen es aus. Was Jakob hier tut, ist wirklich nicht gut. Er teilt Symbole aus. Er schenkt seinem Josef einen bunten Rock. Und der, wie so ein Gockel, stolziert vor seinen Brüdern rum, bis sie die Schnauze voll haben und ihn in die Sklaverei verkaufen. Und wir dürfen glauben, dass Jakob, der Vater, diese Dynamik seiner Familiengeschichte wirklich vorantreibt. Wir haben hier also einen unperfekten Vater. Von den Müttern der ganzen Söhne ist wenig die Rede. Wir haben 10 Söhne, die wirklich in Bosheit verfallen. Der jüngste Benjamin ist immer so ein bisschen rausgenommen. Und Josef, naja, wir haben es gerade gehört, in ihm entwickeln sich auch Dinge, die nicht gut sind. Und schon an diesem Punkt unserer Geschichte, der weit vor unserem heutigen Predigttext liegt, können wir, glaube ich, für unsere Situation, die wir hier heute haben, eine Erkenntnis gewinnen. Und sie wird sehr zu unserer Ermutigung beitragen, das weiß ich schon. Denn Gott baut mit seinem geliebten Volk Israel eine Geschichte, die in dieser Familie begründet ist. Jakob, der den Namen Israel trägt, ist der Stammvater des Volkes Israel. Die 12 Söhne sind die Stammväter der heute noch existierenden Stämme Israels. Gott baut seine Geschichte nicht auf sauberste Verhältnisse. Er baut sie nicht in dieser ersten Phase seines geliebten Volkes auf jemanden wie Jesus. Auf Menschen, die ohne Sünde sind, die ohne Fehler sind, die das alles gut hinbekommen haben. Er baut sie auf unperfekte Menschen, sogar ein bisschen halbseidene Menschen an mancher Stelle, die so fehlerhaft sind wie wir anderen auch. Sie lieben den einen und lehnen den anderen ab. Ihr Glaube ist den gleichen Fragen, Schwankungen und Problemen unterworfen wie unserer auch. Und Gott geht mit diesen Menschen seinen Weg. Aus allen damals Lebenden, und da waren bestimmt auch welche, die aus unserer Sicht bessere Menschen gewesen wären als zum Beispiel Jakob, hat er sich die Verschlagenen, die Hintertriebenen, die nicht so ganz astreinen gewählt. Er hat sie gewählt, sein Volk zu sein und zu ihm gehören. Und da liegt schon die ganze Gnade Gottes drin, die sich bis heute hin in unsere Welt hinein erstreckt. Wir sind in dem, wo wir nicht astrein sind, wo wir bösartige Tendenzen in uns spüren, wo wir wissen, das ist nicht gut, wir sollten anders sein. Darin liebt und sucht Gott uns und ist bereit, mit uns Geschichte zu schreiben, eine gute Geschichte, die er auf unguten Menschen baut. Es hätte gewiss andere gegeben als dich und mich, bessere, aber er hat uns gewählt, uns ausgesucht. Ich weiß nicht, ob du beim Sport mal stehen geblieben bist, bis zum Schluss, wenn gewählt wurde, bei so Mannschaftssportarten. In meiner Kindheit war es noch so, ich weiß nicht, ob es heute gerechte und nicht kränkende Verfahrensweisen gibt, um so Mannschaften zusammenzustellen. Damals war es so, da blieben Leute bis zum Ende stehen. Und es war ein erklärtes Ziel, zumindest der Jungs, weiß nicht, wie die Mädchen das gefühlt haben, wir Jungs haben gefühlt, bloß nicht der Letzte sein. Gott wählt sich die Letzten. Josef, dieser vom Vater bevorzugte und in die Sklaverei verkaufte der 12 Söhne, und das spule ich jetzt ein bisschen schneller voran, wird nach Ägypten verkauft, kommt ins Haus des Potiphar, der der Kämmerer des Pharao in Ägypten war, und mit Gottes Hilfe, steht in der Bibel, glückt ihm alles. Potiphar findet Josef grandios, er übergibt ihm alles in seinem Haus. Potiphars Frau findet Josef übrigens noch ein bisschen grandioser. Und eines Tages ist sie in all ihrer Pracht in ihrem Bett und lädt Josef dort hinein ein. Er lehnt das aus guten Gründen ab. Da hat er einen lichten Moment in seinem Leben. Aber er wandert trotzdem ins Gefängnis. Diese Geschichte solltet ihr nachlesen im ersten Buch Mose. Sie lohnt sich wirklich zu lesen, sie ist aber auch lang. Und wie auch immer, im Gefängnis wird es für Josef erst böse, dann besser. Und er wird dann tatsächlich zum Pharao gerufen, weil Josef die Begabung hat, von Gott die Begabung hat, Träume zu deuten. Er deutet dem Pharao seine Träume, er hat Recht damit. Der Pharao holt ihn aus dem Gefängnis und setzt ihn ein zum Obersten in Ägypten. Er sagt selbst zu Josef, nur der Thron unterscheidet uns noch. Der Pharao hat den Thron, Josef hat alles andere. Und die Familie Jakobs mit den 11 verbliebenen Söhnen ist in der Zeit in Israel. Es kommt eine Hungersnot über den ganzen Bereich dort, Mittelmeerraum. Und Josefs Brüder kommen nach Ägypten. Sie wollen Getreide kaufen. Sie geraten ausgerechnet vor Josef. Und vielleicht kennt ihr die Geschichte. da gibt es eine Menge hin und her, Verwicklungen und so weiter. Aber am Ende dieser ganzen Geschichte ist es so, dass Josef und seine Brüder sich wiedererkennen. Josef ist freundlich zu seinen Brüdern und lädt Jakob und seine ganze Familie aus Israel nach Ägypten ein. Sie siedeln um. Das wird später in der Geschichte, also in der Geschichte des Volkes Israel, nochmal ganz große Konsequenzen haben. Wir denken an Mose, der das Volk wieder aus Ägypten nach Israel führen wird. Aber da sind wir noch nicht, noch lange nicht. Jakob also lebt mit seinen Söhnen dann auf irgendeine einträchtige Weise immerhin in Ägypten. Aber dann passiert es, dass Jakob schon ziemlich alt auf sein Sterbebett kommt. Josef bringt ihm seine beiden Söhne, Ephraim und Manasse, und auf dem Sterbebett nochmal treibt Jakob einen Stachel in seine Familie. Er segnet Ephraim, den Zweitgeborenen, vor dem Erstgeborenen. Man denkt, das kann doch nicht sein. Der ist wirklich nicht ganz dicht, der Alte. Er hat irgendwie sowas in sich, dass er noch auf dem Sterbebett so quasi mit seinen letzten Worten nochmal einen Mist macht. Es muss sein. Das wollen wir alle nicht erleben, dass unsere Eltern auf ihrem Sterbebett uns quasi noch zuhauchen: Du warst eine Enttäuschung für mich. So ist die Situation. Jakob ist wirklich ein Idiot und stirbt als Idiot. Er hinterlässt einen Scherbenhaufen und man denkt so, warum? Aber es ist so. Gott hat Jakob erwählt, sein geliebtes Volk Israel auf diesen Mann zu gründen, der noch im Tod ein Arsch ist. Und dann kommt unser Predigttext. Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sprachen: Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Es kommt eine Dynamik in diese Familie, als der alte Jakob nun gestorben ist. Ich finde den Text so realistisch wie das Leben. Denn es ist vollkommen klar wie Wasser für die Brüder offenbar, dass Jakob in all seiner Fehlerhaftigkeit den Laden zusammengehalten hat. Sie müssen befürchten, offenbar, dass die Vergebung, die damals Josef ihnen ausgesprochen hat, ein zartes Pflänzchen ist. Aber wer weiß? Wer weiß, was jetzt passieren wird? Ob vielleicht doch der alte Jakob die Motivation für Josef war, Frieden zu halten, seinen Brüdern zu vergeben? Und solange er lebte, hat Josef stillgehalten. Aber was ist jetzt, wenn diese irgendwie glückliche Familie im fremden Land in Wirklichkeit auf etwas gebaut ist, was nicht gehalten hat, jetzt mit Jakobs Tod? Es wird sich eine neue Dynamik ergeben, wenn ein Elternteil stirbt. Und das ist eine Realität all unserer Geschichten. Stirbt jemand von den Alten, verändert es sich. Und wir, die wir zu den Älteren gehören, vielleicht sogar schon zu den Alten gehören, sollten das wissen. Das ist eine der Lehren dieser Geschichte. Wir sind aufgefordert, in unserem Altern und Sterben an unseren Familien so zu arbeiten, dass wir Frieden hinterlassen. Dass es nicht unausgesprochene Dinge gibt, soweit es an uns liegt, die Kriege auslösen, sobald wir tot sind. Ich rede mal vom Thema Erbschaften. Hast du kein Testament gemacht und du hast Kinder, mach es. Lass das nicht einfach loslaufen. Die Dynamik dieser Geschichte, die Befürchtung dieser Kinder, erzählt uns eine Geschichte darüber. Was ist, wenn der Alte tot ist? Dann passiert dieser ganze Mist, möglicherweise. Und ich habe als Beerdigender schon eine Menge Familiengeschichten gesehen, die an solchen Punkten gebrochen sind, weil es alles sehr, sehr dünn war. Es war mühsam zusammengehalten, aber im Augenblick der Dynamikveränderung bricht es alles los. Und es hat hier mit Jakob zu tun, auf irgendeine Weise. Ja, Josef hatte ihnen damals Vergebung signalisiert, aber was nun? Fragen sie sich. Und sie sind realistisch genug, die Brüder, dass sie sich sagen, er könnte sauer auf uns sein und er könnte uns, sie sagen es, unsere Bosheit vergelten. Es ist eine Geschichte der Bosheit, der negativen Gefühle, des Hasses, der schlechten Handlungen. Und die Brüder wissen, was geschehen ist. Sie leugnen das nicht einmal. Sie wissen nur nicht, was nun helfen könnte. Wie kommen wir aus dieser Sache wieder raus? Und sie sind, das muss man leider sagen, total seelisch korrumpiert. Es sind korrumpierte Männer. Sie haben Angst, aber sie reagieren in ihrer Angst auf eine Weise, wo ich sagen würde, das ist auch nicht gesund. Sie schicken da jemanden hin, also in Mafia-Kreisen, ich weiß nicht, ob ihr den Paten mal geguckt habt, da gibt es immer einen Konziliere. Der Konziliere ist der Familienanwalt. Der wird zum Verhandeln geschickt. Und sie schicken einen Konziliere zu Josef. Und sie schicken ihn dahin, damit er Josef ins Gesicht lügt. Das ist das, was diese Brüder zustande kriegen. Sie schicken jemanden dahin, damit er lügt. Eine komplett erfundene Geschichte über den sterbenden Jakob. Die haben überhaupt keine Moral, diese Burschen. Über ihren gestorbenen Vater erfinden sie jetzt eine Geschichte und sagen, dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach. Nichts hat er gemacht. Er hat Ephraim und Manasse auf die falsche Weise gesegnet. Das war es, was er getan hat. Das war auch nicht in Ordnung, aber diese Geschichte ist nun wirklich frei erfunden. Man muss leider sagen, dass es sich hier lohnt, innezuhalten. Für uns. Und mal diesen schmerzhaften Moment dieser wieder neugeborenen Bosheit der Söhne Jakobs anzuschauen. Denn so schmerzhaft und bedauernswert das ist, tragen viele von uns, vielleicht sogar alle von uns, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich trage es auf jeden Fall in mir, einen Teil, der genauso funktioniert, wie hier die Söhne funktionieren. So eine Art Notfallkonzept. Nicht gute Verhaltensweisen, nicht gute Reaktionen, die in uns liegen, und wenn wir in Stress geraten, dann laufen die ab wie eine Eisenbahn auf der Schiene. Das können verschiedene Reaktionen sein. Es kann ein angstvolles Erstarren sein vor der Macht der anderen. Das ist nicht sehr funktional, aber es ist menschlich. Gelernt von den Eltern oder den Großeltern. In der Familie erlernt. So reagieren wir auf Macht und Gewalt. Oder ein Zwang zur Lüge. Oder eine Sucht. Oder eine ungebremste Aggression. Es gibt lauter solche Funktionsweisen, die eigentlich aber nicht gut funktionieren. Die auch nicht gut sind. Und hier bei den Söhnen Jakobs können wir sehen, ihre Bosheit führt dazu, dass sie jetzt zu einer Lüge greifen. Ein Übel gebiert bei ihnen das nächste. Und sie sind sich darum noch einig. Es ist nicht so, an anderen Stellen hören wir in der Geschichte, dass mal Ruben, der Ältere, gesagt hat, wollen wir den wirklich in die Sklaverei verkaufen? Hier sagt keiner was. Sie sind sich einig. Wir lügen über unseren Vater. Wir wollen aus unserer Bosheit irgendwie besser rauskommen. Wir wollen, dass er uns irgendwie vergibt. Muss es doch einen Weg geben. Also nehmen wir das, was wir können. Wenn sie das jetzt besser machen könnten, denkt man ja als Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn sie jetzt einfach bei der Wahrheit bleiben könnten, einen geraden Weg gehen, anständig sein, das wäre doch schön. Aber wir stellen auch fest, wie wir auch, sie können das nicht immer. Auch da ist ein Bruch in diesen Menschen, ein Bruch in dieser Familiengeschichte, ein Bruch, der schon vom Vater und vielleicht auch von dessen Vater in diese Familie hineingekommen ist. Und nun tragen sie das alles als eine Monsterlast mit sich herum und werden es nicht los. Da können sie so viele Konziliere schicken, wie sie wollen. Es liegt in ihnen, es liegt auf ihnen. Sie müssen das ertragen. Und vielleicht kannst du dich mit dieser Geschichte verbinden, weil du auch spürst, ja, das gibt es in meiner Familiengeschichte auch. Das haben wir auch. Wir haben das, wir kennen das. Ich kann aus unserem Umfeld der Familien, aus Imkes und meiner Familie, könnte ich euch lauter Sachen benennen, wo ich sagen würde, da gibt es all sowas. Da gibt es all solche Mechanismen, die sich von der Urgroßmutter auf den Großvater, auf den Vater, auf das Enkelkind, alles so durchgeschliffen hat. Und man kann das richtig verfolgen, wenn man das möchte. Ein Übel hat das nächste geboren. Also bringen Sie diese Lüge über diesen Verhandler zu Josef und sagen, so hat dein Vater befohlen zu sprechen, so sollt ihr zu Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Es steckt ein Wunsch in der Lüge. Sie legen sie Jakob in den Mund, vielleicht um ihre eigene Position zu stärken. Das, was sie suchen, ist Vergebung. Sie tun es auf eine sehr schräge und ich finde auch unangenehme Weise. Man mag ja gar nicht dabei zugucken, wie sie das machen. Aber sie wünschen sich doch, und das ist so zutiefst menschlich, sie wünschen sich, dass es wieder heil wird. Dass es gut werden möge. Und eigentlich kann man nicht wirklich erwarten, dass es das wird. Eigentlich, finde ich, wirkt es ein bisschen hoffnungslos. Aber als sie einmal mit ihrer Lüge Anlauf genommen haben, da wechseln sie die Sprache. Erst sprechen sie noch von dem, was angeblich Jakob gesagt hat, aber dann lassen sie ihre eigenen Worte klingen. Nun vergib doch diese Missetat uns. Sie können selbst sprechen. Und darin ist eine Wendung. Da ist ein Augenblick, von dem ich sagen würde, es ist ein heiliger Moment. Weil sie lassen können von dem, was sie mitgebracht haben, weil sie lassen können von dieser ganzen Konstruktion der Lüge, ein ehrlicher Satz. Ein ehrlicher Satz. Vergib uns unsere Missetat. Dann kommen sie wieder zurück und füttern das noch so ein bisschen. Uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Ich lese darin, Gott ist auch dafür. Wir gehören doch alle zu Gott. Wir wischen da so fromm drüber. Das ist so ein bisschen wie in einer Gemeinde, wo sich alle lieb haben müssen. Also, du vergibst mir doch nicht, wir sind doch Christen. In Wahrheit hätte es, glaube ich, gereicht, wenn sie einfach nur ehrlich gewesen wären in diesem einen kleinen Moment. Vergib uns unsere Missetat. Könntest du das tun? Könntest du mir vergeben? Und Josef, der so beschädigt worden ist in seinem Leben. Es ist nicht das erste Mal und es wird auch nicht das letzte Mal sein, dass Josef seine Emotionen so ehrlich und so deutlich zeigt. Die Situation geht ihm zu Herzen und in unserem Bericht steht, Josef weinte, als man ihm sowas sagte. Ob ihm die Bitte um Vergebung zu Herzen gegangen ist oder ob er die Lüge über den Vater ahnt, aber vielleicht auch noch um den Vater trauert, diesen so ambivalenten Mann, Josef schämt sich aber seiner Gefühle nicht. Er verbirgt dem Boten gegenüber sein Herz nicht. Und es ist so verletzlich, er ist so offen, dass er die Situation öffnet für seine Brüder. Er, der Verletzte, der in der Sklaverei war, im Gefängnis war, der um sein Leben fürchten musste, hat die Stärke, und hat auch in seiner Fadenscheinigkeit, es ist wirklich nicht alles gut um ihn, aber er hat diese Kraft, es auszuhalten, sich zu zeigen und damit seine Brüder einzuladen, zu ihm zu kommen. Und seine Brüder gingen selbst hin und fielen vor ihm nieder und sprachen: Siehe, wir sind deine Knechte. In diesem ganzen Chaos, in diesem ganzen Mist dieser Geschichte, machen die Brüder eine Sache richtig. Sie haben ihre Schuld bekannt und sie signalisieren Unterwerfung. Sie übernehmen Verantwortung für das, was sie getan haben. Sie reden es sich nicht mehr schön. Sie schieben es nicht auf die Umstände, nicht auf den Vater, nicht auf die anderen, nicht auf Josef. Du hast aber auch dein buntes Kleid getragen. Du hast auch von deinen Träumen über uns erzählt. Das ist menschlich. Wir lieben das. Ich liebe das, anderen die Schuld zu geben. Im Konflikt liebe ich es, rauszupulen, was der andere getan hat. Vielleicht tust du es auch. Ich tue es. Sie hier übernehmen jetzt endlich die Verantwortung. Und das machen sie richtig. Sie lösen die Spannung. Sie nehmen dem Zorn die Macht und sie öffnen damit, indem sie auf die Knie gehen vor ihrem Bruder, indem sie sagen: Wir sind jetzt bereit zu dienen. Wir gebärden uns hier nicht mehr wie die großen Herren. Damit öffnen sie einen Raum für großzügige Gefühle und Entgegenkommen. Es ist, finde ich, wie eine Anleitung für uns im Konflikt. Verantwortung zu übernehmen für das, was wir getan haben, und es auszusprechen, es zu zeigen. Es tut mir wirklich leid. Wie schwer kann das sein? Es gibt in der Geschichte alle möglichen Augenblicke in diesen ganzen Kapiteln der Bibel, wo ich sagen würde, das sind so viele Wendungen ins Üble und ins Schwierige, dass man es manchmal kaum aushalten kann, wenn man genau liest. Und ja, Josef ist nicht immer ein Held. Er ist nicht immer vom Heiligen Geist getrieben. Nicht immer ein Vorbild in seinem Reden und Handeln. Aber dies ist einer der reinen, der schönen, der so herausragenden Augenblicke, dass er, finde ich, zu Herzen geht. Denn Josef sagt: Fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes Statt? Es ist ein so guter Moment. Von jemandem, der allen Grund hätte, seine Macht auszuüben. Er ist jetzt am Hebel. Er schnipst mit den Fingern und seine Brüder sind im Gefängnis. Schmoren könnte sie lassen, Jahre und Jahrzehnte. In die Sklaverei verkaufen oder was immer er wollte. Nichts hält ihn mehr auf. Sein Vater, der es vielleicht verhindert hätte, ist tot. Wer wird ihn jetzt noch aufhalten? Der Pharao? Nö. Und Josef ist gütig und freundlich. Großzügig und beruhigend benimmt er sich. Er hat seine Gefühle so weit überwunden, dass er Milde und Freundlichkeit zeigen kann, obwohl er Grund zum Hass hat. Er nimmt seinen Brüdern die Befürchtung und er richtet sie damit wieder auf. Als ich das so gedacht habe, habe ich gedacht, das wäre ein Augenblick, in dem die Brüder aufstehen könnten von ihren Knien. Er sortiert die Situation sogar in seinem Glauben. Er kann die Perspektive Gottes einnehmen für die Situation und kann sagen: Ich bin kein Richter. Gott ist ein Richter, ich aber nicht. Und er erkennt Gottes Handschrift in seiner eigenen verworrenen und mit lauter Schmerzen durchzogenen Geschichte. Wie viel Enttäuschung hat der Mann erlebt? Ausgesondert zu sein von seinem großen Brüderkreis. Wer möchte das, aus dem Geschwisterkreis ausgesondert zu werden? Du gehörst nicht mehr zu uns. Du bist keiner mehr von uns. Wir verkaufen dich. Was für eine Enttäuschung. Aber er kann Gottes Handschrift in dieser Geschichte erkennen. Er sieht die Zeit im Gefängnis, die Todesangst, die Sklaverei und er erkennt die Wendung zum Guten. Er kennt Gottes Handeln in seinem Leben, in seinem so gebrochenen Leben. Er kann diesen Weg, und das ist mehr, als viele von uns es hinbekommen haben in ihrem Leben. Er kann diesen schmerzhaften Weg aus Gottes Hand nehmen und kann ihn als ein Teil des Heilsplanes Gottes für die Welt sehen. Er sagt, ihr gedachtet es böse zu machen, ihr hattet einen bösen Plan. Aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Wege ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. Das mindert die üble Gesinnung der Brüder nicht um einen Deut. Und um das mal klar zu sagen, das, was du und ich über andere gedacht, gesagt oder ihnen angetan haben, ist nicht damit gut, dass ein Mensch vielleicht noch gläubig reagiert und das aus Gottes Hand nehmen kann. Bosheit ist Bosheit. Üble Gesinnung bleibt üble Gesinnung. Hast du schlecht über einen Menschen geredet, war das schlecht. Und es ist Zeit dafür, Verantwortung zu übernehmen. Aber Josef, der in dieser Geschichte an manchen Stellen der Täter war, aber hier auch das Opfer ist, kann gläubig auf das reagieren, was ihm angetan wurde. Er kann glaubend und auch liebend reagieren. Er kann Gottes Weg mit sich selbst annehmen als einen guten Weg. Er sieht den Heilsplan Gottes für das Volk Israel, das in seiner Familie ja steckt, und er erkennt seine eigene Rolle in Gottes Plan. Er kann sie anerkennen, seine Rolle, und kann fühlen und wissen und glauben, in dem Unrecht, das mir geschehen ist, ist Gott gut zu mir gewesen. Er weiß um die Bedeutung seiner Brüder und ihrer Familien in diesem Plan, und dem unterwirft sich Josef. Er sagt seinen Brüdern zu, ich werde in der Macht, die ich hier habe, für euch sorgen, damit Gottes Plan sich erfüllt. Ich werde keine Rache nehmen, im Gegenteil. Ich werde Liebe an euch üben. Ich werde euch beschenken und versorgen. Er reagiert auf eine großzügige und liebevolle Weise, wo auch ganz anderes möglich gewesen wäre. Ich habe Trost gefühlt in dieser Geschichte über die Momente, in denen ich mich gefühlt habe, wie Josef ungerecht behandelt oder so. Da habe ich gedacht, ach wie gut, so kann man das auch sehen. Ich habe aber auch gefühlt, übernimm Verantwortung. Sei ehrlich, sprich es aus. Bitte ernsthaft um Vergebung, wenn es etwas zu vergeben gibt. Und da habe ich gedacht, das ist eine Geschichte, die ist ein Vorbild. Darin ist eine große Lehre, die wir, glaube ich, schöpfen können als Gemeinde und die uns dienen kann in unserem Leben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.